Wirtschaft entlasten will. Laut dem Finanzministerium geht es um eine Summe von fast 46 Milliarden Euro bis zum Jahr 2029. Die Pläne sehen unter anderem Sonderabschreibungen für Unternehmen vor, die in Maschinen investieren. Kauft ein Betrieb etwa ein E-Auto, soll er künftig 75% der Kosten bereits im Jahr der Anschaffung von der Steuer absetzen können. Morgen soll der Bundestag über das Gesetz beraten. Der Bundesrat muss ebenfalls noch zustimmen, weil die Pläne auch weniger Steuern für Länder und Kommunen bedeuten. Im Bundeskabinett ging es heute auch wieder um Änderungen in der Migrationspolitik. Laut einem neuen Beschluss soll die Regierung künftig allein bestimmen können, welche Herkunftsländer von Asylbewerbern als sicher gelten. Sie würde das dann per einfacher Rechtsverordnung entscheiden, ohne dass wie bisher der Bundesrat einbezogen wird. Die Länderkammer hat zuletzt mehrfach verhindert, dass die Liste erweitert wird. Im Koalitionsvertrag haben sich SPD und Union schon darauf verständigt, dass zunächst Algerien, Indien, Marokko und Tunesien zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden. Menschen aus diesen Ländern haben schon jetzt kaum Chancen darauf, dass ihre Asylanträge anerkannt werden. Berliner Lehrkräfte leisten pro Jahr rund 2 Millionen unbezahlte Überstunden. Das geht aus einer Studie hervor, die die Universität Göttingen in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft GEW Berlin erstellt hat und die heute offiziell vorgestellt wurde. Kirsten Buchmann, RBB 24 Landespolitik.
Fast 2/3 der Lehrkräfte machen demnach unbezahlte Überstunden. 30% der Vollzeitkräfte arbeiten regelmäßig mehr als 48 Stunden pro Woche. Das sei nach dem Arbeitszeitgesetz nicht erlaubt. Erlaubt, so die GEW. Laut der Studie arbeiten Pädagogen an Gymnasien am längsten. Grundsätzlich haben Lehrkräfte mit 2 Sprachen als Unterrichtsfächer an den Oberschulen die längsten Arbeitszeiten. Ein weiteres Ergebnis der Studie, gerade Teilzeitkräfte leisten besonders viele unbezahlte Überstunden. Dabei gingen viele Lehrkräfte in Teilzeit, um die Aufgabenflut zu bewältigen, so die GEW. De facto finanzierten sie damit aber ihren Arbeitsschutz selbst.
Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg kritisiert das Vorhaben der Bundesregierung, dass Patienten grundsätzlich vor dem Besuch eines Facharztes erst zum Hausarzt sollen. In einer Stadt wie Berlin mit Bahn- und Busverbindungen und kurzen Wegen könne das funktionieren. Aber auf ein Flächenland wie Brandenburg sei so ein Plan nicht einfach umzusetzen, sagte Verbandssprecher Veri Antenne Brandenburg vom RBB. Er forderte deshalb Alternativen für dünn besiedelte Regionen wie etwa die Prignitz oder die Uckermark. Ein neuer Bericht zeigt, dass Judenfeindlichkeit in Deutschland immer stärker öffentlich zutage tritt. Der Bundesverband RIAS dokumentierte für das vergangene Jahr knapp 8630 antisemitische Vorfälle. Das waren 77% mehr als noch im Jahr davor. Der starke Anstieg sei vor allem in stark politisierten Kontexten auszumachen, hieß es, wie etwa bei Versammlungen oder durch Aufkleber im öffentlichen Raum. Allerdings gab es auf fast 500 gewaltsamer Angriffe und Bedrohungen. In Köln läuft gerade die größte Evakuierungsaktion in der Stadt seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Der Grund dafür sind 3 Blindgänger, die im Stadtteil Deutz gefunden wurden und jetzt entschärft werden sollen. Aus Köln, Oliver Köhler.
Im Umkreis von 1 Kilometer um die Bomben herum müssen alle Gebäude geräumt werden. Betroffen sind da ein Krankenhaus, 2 Seniorenheime, fast 60 Hotels, Pensionen und eine Jugendherberge. Das Kölner Ordnungsamt muss wichtige Hauptverkehrsstraßen in der Innenstadt sperren. Betroffen sind auch Gleise der Deutschen Bahn. Im Regional- und im Fernverkehr muss die Bahn Züge umleiten. Der Bahnhof Köln-Deutz wird gesperrt. Die Deutsche Bahn hat bundesweit Zugausfälle und Verspätungen angekündigt. Die 3 amerikanischen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg sind Schwergewichte, 2 20-Zentner-Bomben und 1 mit 10 Zentnern.
Und soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute zunächst sonnig, später dann wolkig mit kräftigen Schauern und Gewittern. Davor schwülwarm bis 27 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Dahlem 20 Grad, Buch 23, Perleberg 18, Rüdersdorf 24 Grad. Morgen ist es teils sonnig, teils wolkig, erneut Schauer und kurze Gewitter bei Höchstwerten von 23 Grad. Die Zeit 12.05 Uhr.
Radio 3. Klassik bis 2. mit Imke Griebsch.
Und mit Ihnen am Radio. Herzlich willkommen. Der englische Barockkomponist Charles Evison hat sich intensiv mit dem italienischen Stil auseinandergesetzt und auch Werke der Gattung geschrieben, die die Italiener entwickelt hatten, das Concerto Grosso.
Thank you.
Klingt italienisch, hat aber ein Engländer geschrieben, und zwar der Engländer Charles Everson. Aus seinem Concerto Grosso in A-Dur haben wir den zweiten Satz gehört mit dem Brandenburg Consort oder Brandenburg Consort, würden die wahrscheinlich selber sagen, unter der Leitung von Roy Goodman. Es ist Mittwoch, 12.10 Uhr und das ist der Termin, an dem unser Musikkritiker Kai Lührs-Kaiser mit einem neuen Album in die Sendung kommt. Und heute hat er eine neue Aufnahme des deutschen Bariton Christian Gerhaher und des Pianisten Gerold Huber mitgebracht. Hallo Kai.
Hallo Imke.
Auf dem neuen Album hat der deutsche Bariton Christian Gerhaher Lieder von Johannes Brahms aufgenommen. Und das sind überwiegend populäre Lieder, die auf Volksliedtexten basieren oder die zumindest im Volkston gehalten sind. Und Christian Gerhaher, das ist ja ein total vielseitiger Sänger. Also von Monteverdi bis Wagner hat er ja schon ganz verschiedene Stücke, Partien, Genre gesungen. Ist er auch für diese Brahms-Lieder der Richtige?
Also er ist es insofern, als Christian Gerhaher der immer noch wichtigste Liedersänger ist, der überhaupt nach Fischer-Dieskau gekommen ist, dessen 100. Geburtstag wir gerade letzte Woche hier gefeiert haben. Problematischer könnte man sagen, wird es schon dann, insofern als Gerhaher, ähnlich wie Fischer-Dieskau, eben ein hochgebildeter, teilweise spitzfingeriger Interpret ist. Und man sich fragen kann, ob das mit dem Volkston, von dem du gesprochen hast, überhaupt zusammengeht. Sei es drum, es ist die erste Brahms-Aufnahme von Gerhaher seit über 7 Jahren, seit der schönen Magelone. Und das war eigentlich das einzig Große, was er von Brahms gemacht hat. Neugierig macht mich das schon.
Also neugierig macht dich das, sagst du. Wenn mit deiner Neugierde jetzt vielleicht positive Erwartungen verbunden sind oder waren, kann Christian Gerhaher die erfüllen?
Ja und nein. Also hören wir uns das selber an. Es ist, wie ich gesagt habe, tatsächlich die erste gemischte Brahms-Platte, die er überhaupt gemacht hat, außer der Magelone, die ein Zyklus war, ein geschlossener. Schon erstaunlich, wenn man bedenkt, dass dieser Sänger schon über 20 Jahre auf der Piste ist und Brahms einer der wichtigsten Liederkomponisten überhaupt ist.
Schon ist es, nun schweiget die Welt. Nirgend noch Licht und nirgend noch Rauch, ja, und die Lerche, sie schweiget nun auch. Kommt aus dem Dorfe, das Geleit der Geliebten nach Haus, führt sie am Weidengebüsche
von ewiger Liebe, so heißt dieses Lied aus den 4 Gesängen und Romanzen Opus 14 Nummer 1 von Johannes Brahms. Und hier wird Christian Gerhaher von seinem langjährigen Klavierbegleiter von Gerold Huber unterstützt. Ja, Kai, wie geht denn Christian Gerhaher nun ran an diese Brahms-Lieder?
Wir hören wie gewohnt einen um Natürlichkeit bemühten und besorgten, dabei sehr stark ausnuancierenden, durchnuancierenden Künstler. Der Vortrag ist nobel, alles ist hier auf die Goldwaage gelegt. Also der Interpret tut nicht so, als sei er ein Naturbursche und am Mühlbach vor dem Tore groß geworden. Der interpretiert dieses Volkslied als Kunstlied, was natürlich auch ganz richtig ist, insofern als Brahms, so volkstümlich er sich gab, selber natürlich hochgradig akademisch verbildet war, könnte man sagen, und den Volkston nur selbst reaktiviert hat.
Also du hast gesagt, er bemüht sich um Volkstümlichkeit. Ist es zu bemüht oder ist das volkstümlich genug?
Vielleicht nicht. Nur ein Schelm, der mehr gibt, als er hat. Wir können einfach von diesem akademischen Interpreten nicht mehr Schlichtheit, Direktheit, Unverbildetheit erwarten. Und darin ist er auch nicht der Einzige. Kaum jemand hat das gekonnt, diesen Volkston überhaupt zu treffen. Fritz Wunderlich hätte es gekonnt, er hat aber kaum Brahms aufgenommen. Hermann Prey, dem hätte das auch näher gelegen, der hat aber auch interessanterweise diesen Komponisten eigentlich fast gemieden, jedenfalls diese Werke, sodass wir hier sehen können, mit diesem Natürlichkeitston haben eigentlich alle ihre Schwierigkeiten. Es ist ein bislang ungelöstes Brahms-Problem.
Es glänzt der Mond nieder, ich sollte doch wieder zu Mars.
verzaget und klaget, dass sie mich nimmer im Leben wird sehen.
Der Gang zum Liebchen, so heißt dieses Brahms-Lied, gesungen von Christian Gerhaher. Kai, du hast gesagt, im Liedbereich ist er ja bereits seit 20 Jahren aktiv. Sein Debütalbum in diesem Bereich ist 2004 schon erschienen. Wie hat sich denn seine Stimme über all die Jahre entwickelt oder gehalten vielleicht auch
also,
einfach nur?
Ja, ich würde schon sagen, dass die Stimme mittlerweile, Gerhaher ist 55 Jahre alt, ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Leichte Gebrauchsspuren sind nicht verhehlbar. Man muss noch dazu bedenken, dass diese Stimme natürlich nie die größte war. In dieser Hinsicht konnte er sich nicht mit Fischer-Dieskau messen, der eine ziemliche Röhre gehabt hat. Mehr noch gestandene Opernrecken, also Leute, die auf der Bühne stehen, Kollegen sogar, haben Gerhaher gelegentlich vorgeworfen, dass er eigentlich nur säusele und nicht mit voller Stimme singen können. Gewisse Manierismen haben sich auch eingestellt, also das kommt schon erschwerend hinzu. Das kann einem die Freude an diesem Album ein bisschen versalzen.
Also, dass er eine leise Stimme hat, kann ja bei Liedern auch ein Vorteil sein. Ne?
Ja, ja.
Ein bisschen intimerer Rahmen. Und,
ja, das würde er auch sagen.
Ne? Ja, genau. Bei der Oper ist das schon wieder was anderes. Aber du hast auch von Manierismen gesprochen. Was genau meinst du?
Also, dass Christian Gerhaher vor lauter Bemühen um Natürlichkeit manchmal ins Gegenteil verfällt, nämlich in Künstlichkeit. Das habe ich ja schon gelegentlich bemängelt. Gerhaher hat ja die Theorie, dass man das Legato, das für ihn sehr, sehr wichtig ist, ähnlich wie für Fischer-Dieskau, durch die differenzierte Behandlung der Vokale unterstützen könne. Also bei Fischer-Dieskau waren es die Konsonanten, die betont wurden, und bei Gerhaher sind es mit demselben Maßgabe die Vokale, die farblich hervorgehoben und differenziert werden. Diese Tendenz ist nun ein bisschen problematisch verschärft worden mit den Jahren im Sinne eines Überfärbens der Vokale, würde ich sagen. Also das heißt, während Fischer-Dieskau mit zunehmenden Jahren immer mehr Konsonanten spuckte, wie man sagt, ist es bei Gerhaher daher ein Vokale ziehen. Es werden, indem sie in die Länge gezogen werden, diese Vokale schon fast Kaugummi-Vokale daraus, wenn man ein bisschen darauf achtet. Und das ist hier kein Kunstmittel mehr, sondern doch wohl schon eine kleine Marotte.
Nachtigall hat geflötet. Ich glaube, das meintest du mit diesem Überziehen der Vokale. Ja, und er arbeitet hier aber mal wieder zusammen mit seinem Klavierpartner Gerold Huber, haben wir schon gesagt. Wodurch zeichnet sich sein Klavierspiel aus? Warum hält das so lange?
Also das wüsste ich auch gerne. Gerold Huber ist, glaube ich, wirklich ein ziemlich verrückter Kerl. Ich kann eigentlich musikalisch ihn schwer auf den Begriff bringen, was etwas Gutes ist, denn er hat ein Geheimnis offensichtlich. Mit Ausnahme dessen, dass ich immer hinhören muss, wenn der was macht, was ja auch was Gutes ist. Der macht sich nicht klein, sondern begreift sich als gleichberechtigten, keineswegs untergeordneten Partner am Klavier. Und das ist selbstverständlich die einzig vernünftige Haltung, die man einnehmen kann dazu. Denn bei großen Komponisten, und dabei handelt es sich hier grundweg, bei Sachen, die anfassen, ist auch der Klavierpart natürlich wichtig und muss aus der Begleiterecke heraus. Und genau das macht Huber, der ein vergleichsweise stachliger, keine Ruhe gebender Begleiter ist, im schönsten Sinne.
Ja, also begleiten ist natürlich auch eine große Kunst, wird oft überschätzt, finde ich.
Eigentlich ist das Wort auch schon falsch.
Ja,
ne? Ja, weil
ja,
schon eine Unterordnung
das ist schon,
mit sich
genau,
ja.
Ne? Das hört sich nach zweitem Rang an. Aber wie würdest du denn die Aufgabe eines wir nennen es doch nochmal Liedbegleiter, überhaupt beschreiben oder definieren?
Also das frage ich immer jeden Liedbegleiter, den ich zu fassen kriegen kann. Gerold Huber habe ich noch nie gesprochen, das muss ich ihn fragen. Es gibt kolossale Unterschiede in der Antwort und in der Berufsauffassung von Klavierpartnern sozusagen. Die Auskünfte reichen von den Text interpretieren, das sagt zum Beispiel Christoph Eschenbach, und das ist die anspruchsvollste Variante, die ich mir vorstellen kann. Also man soll den Text interpretieren, ganz wie der Sänger selber, bis hin zu der Tatsache, die Aufgabe sei die Tasche zu tragen und zu bestimmen, wo man nachher essen geht.
Das gibt hat dir tatsächlich auch schon mal jemand gesagt?
Ja, dies dürfte die Berufsauffassung von Gerold Huber nicht sein.
Nein, das glaube ich auch nicht.
Dein blaues Auge hält so still, ich blicke bis zum Grund. Du fragst mich, was ich sehen will, ich sehe mich gesund. Es brannte mich ein glühend Haar, noch schmerzt das Nachgefühl, das deine ist wie sie.
Ja, hier haben wir Mein wundes Herz gehört in der Frühfassung, ein Lied von Johannes Brahms auf einen Text von Klaus Groth mit Christian Gerhaher, dessen neues Album wir hier besprechen, mit Kai Lewis Kaiser. Kai, ist das nun eigentlich eine ideale oder zumindest wichtige Platte, die er hier gemacht hat? Oder würdest du sagen, naja, kann man entbehren?
Also, um es nochmal zu sagen, übrigens im Zentrum stehen die neuen Lieder und Gesänge Opus 32. Darin sind so bekannte Sachen wie Der Strom, der neben mir verrauschte, Wie bist du meine Königin, hören wir gleich. Und dann den sogenannten Regenlied-Zyklus. Und da sind so Sachen dann wie Walle Regen, Walle Nieder. Das sind bekannte Sachen. Populäre Sachen wie Die Mainacht, Gang zum Liebchen haben wir gehört. Es ist, und damit komme ich zum Fazit sozusagen, die erste gemischte Brahms-Platte überhaupt dieses Sängers. Das trägt ihm schon mal Respekt ein, denn dieser Mann hat viel bewegt für den Liedgesang nach Fischer Dieskau. Er hat eigentlich dem Liedgesang erstmals wieder eine Perspektive gegeben. Dennoch wünschte ich, Gerhaher hätte sich das früher getraut. Die Stimme ist nicht so groß, dass sie auf jugendlichen Schmelz ohne weiteres verzichten kann. Und genau der ist ein bisschen dahin auf dieser CD. Und das bremst den Spaß dieser CD ein bisschen.
Ein bisschen, aber ansonsten hattest du schon Spaß, die da zu hören, dieses Album. Und jetzt hören wir noch Wie bist du meine Königin von Johannes Brahms, Opus 32, Christian Gerhaher und Gerold Huber.
Sanfte Güte wonnevoll, du lächle nur, Lenzdüfte wie durch mein Gemüte. Wonnevoll, gleich ich in dem Heiligen, ach, über alles, was da blüht, ist deine Blüte. Thank you.
selbst wir tot. Ob auch die Herbste Todesqual die Brust durchwühte, wanne voll, wanne voll.
Wie bist du meine Königin aus den neuen Lieder und Gesängen Opus 32 von Johannes Brahms zu hören auf dem neuen Brahms-Album des Bariton Christian Gerhaher und des Pianisten Gerold Huber. Und die Rezension von Kailius Kaiser, die können Sie auf radio3.de in Kürze noch einmal oder überhaupt zum ersten Mal hören. Diese Radio-3-Aufnahme ist 2005 im Nikolaisaal Potsdam entstanden und da stand auch die Sinfonia Concertante für Horn, Fagott und Orchester auf dem Programm, komponiert von François de Vienne. Wir haben hier eine Aufnahme natürlich mit der Kammerakademie Potsdam gehört und mit dem Hornisten Radovan Vlatkovic und dem Fagottisten Sergio Azzolini.
Radio 3. Kultur kompakt.
Mit Thorsten Föste. Der Hollywood-Star Clint Eastwood ist 95 Jahre alt und zum Geburtstag gab er überhaupt keine Interviews. Aber ein Text im österreichischen Kurier, der sah so aus wie ein Interview.
Und das hat natürlich für Verwunderung gesorgt, vor allem bei Clint Eastwood selbst. Nun hat die österreichische Zeitung eingestanden, dass Qualitätskriterien nicht erfüllt wurden. Eine freie Autorin habe diesen Text aus zahlreichen früheren Interviews mit dem Schauspieler und Regisseur zusammengesetzt. Das hat die Chefredaktion jetzt gesagt. Gleichzeitig betont der Kurier aber, das Interview war weder frei erfunden noch gefälscht. Der Artikel, der war vorige Woche im Frage-Antwort-Format veröffentlicht worden und in der Einleitung stand, am Samstag wird er 95 Jahre alt. Clint Eastwood, er spricht über seine Lebensphilosophie und wie lange er noch arbeiten möchte. Die Zeitung erklärte laut der französischen Nachrichtenagentur AFP jetzt, dass sie künftig mit dieser betreffenden Autorin nicht mehr zusammenarbeiten wird.
Ja, klingt jedenfalls wie frisches Interview, laut Ankündigung, finde ich. So, jetzt blicken wir aber mal nach Köln. Da wird eine der bedeutendsten Unternehmenssammlungen Deutschlands versteigert.
Insgesamt rund 800 Werke aus der Kunstsammlung des Leverkusener Bayer-Konzerns, die sind gestern Abend in den Verkauf gegangen beim Auktionshaus Van Ham. Mit dabei Werke von Pablo Picasso, Martin Kippenberger, Keith Haring oder Andy Warhol. Dabei auch das leuchtende Stillleben Orchideen von Max Beckmann oder das Nastassja Kinski-Porträt von Andy Warhol. Das ging gestern für knapp 435.000 Euro weg. Insgesamt sollen rund 4,5 Millionen Euro erlöst werden. Das ist der größte Verkauf von Kunst in der Unternehmensgeschichte von Bayer. Und mit diesem Auktionserlös will Bayer junge Künstler fördern und zeitgenössische Kunst erwerben. Ein Grund für den Verkauf, den fand ich interessant. Bayer sagt, dass immer mehr Mitarbeiter aus dem Homeoffice arbeiten und die Kunst am Arbeitsplatz deshalb nicht mehr denselben Stellenwert hat wie noch vor vielen Jahren. Außerdem seien die Kosten für Lagerung, Versicherung und Leihgaben sehr gestiegen. Ja, und die Werke, die konnte man gestern dort in Köln live erwerben und man kann die gestern nicht versteigerten übrigens auch noch online ersteigern. Ich habe mal reingeguckt, das sind schon stolze Preise.
Du wirst also keins ersteigern.
Ich denke nein.
So, jetzt hast du noch einen Tipp für ganz kurz Entschlossene, die es knapp anderthalb Stunden ins Konzerthaus Berlin an den Gendarmenmarkt schaffen.
Ja, die Zeit läuft, aber ich finde, dafür lohnt sich der eilige Weg. Um 14 Uhr gibt es nämlich das nächste Espresso-Konzert im Konzerthaus. Das ist so eine kleine, feine Konzertreihe, immer mittags. Eine Stunde dauern die Konzerte und ich finde auch das Motto dieser Reihe ganz erfrischend. Es heißt Espresso-Konzert, Koffein für die Ohren. Und bei diesen Konzerten am frühen Nachmittag gibt es quasi zwei Sorten Koffein in Tassen und dann eben natürlich musikalisch. Da werden dann Nachwuchsmusiker mit Überraschungsprogrammen präsentiert und da sagt das Konzerthaus, diese Programme, die machen richtig wach. Heute ist dort Tetra Brass zu erleben, also ein Bläserquartett, das sind zwei Trompeten, eine Posaune und eine Bassposaune. Und das Programm ist, wie gesagt, eine Überraschung. Die Karten kosten 12 Euro. Los geht's, 14 Uhr im Konzerthaus am Berliner Gendarmenmarkt.
Also in knapp anderthalb Stunden, die Zeit läuft. Danke, Thorsten Föste.
Kultur kompakt. Auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Berlin Sounds. Bei dieser großen RBB-Sommeraktion sind wir natürlich dabei. Und lassen Ihre Ohren vibrieren, Ihr Herz höher schlagen und Ihren Body grooven. Der Radio 3 Berlin Sounds Thementag nimmt Sie mit in die Sinfonie der Großstadt 2025. Zu Klangereignissen jeder Konzertgröße, zu Genres aller Art, mitten hinein ins farbenreiche Musikleben unserer Metropole. Zum Radio 3 Berlin Sound tragen bei die Berliner Philharmoniker, das Rundfunksinfonieorchester Berlin, Liedermacher und Chansonetten, Jazzer und Weltmusikerinnen, außerdem eine Kantorin und die Schöpfer einer Techno-Oper in Hörspielform. Berlin Sounds, der Thementag, am Montag auf Radio 3, wie es euch gefällt.
Aus dem G-Moll-Klavierquartett, Köchelverzeichnis W178 von Wolfgang Amadeus Mozart, haben wir den zweiten Satz Andante gehört mit dem Pianisten Leif-Uwe Ansnes, dem Geiger Matthew Truscott, dem Bratschisten Joel Hunter und dem Cellisten Frank-Michael Gutmann. Richard Wagner hat sein letztes Werk Parsifal, ein Bühnenweih-Festspiel in drei Akten, für das Bayreuther Festspielhaus geschrieben. Das Festspielhaus hatte Wagner ja selbst entworfen und mit dem Ring des Nibelungen eröffnet. Und dort wurde dann auch Parsifal, Wagners Weltabschiedswerk, im Februar 1882 uraufgeführt, ein halbes Jahr bevor Richard Wagner dann gestorben ist. Wir hören das Vorspiel zu Parsifal in einer Aufnahme mit dem Orchester der Bayreuther Festspiele, geleitet von Pierre Boulez.
Thank you.
Das Vorspiel zu Parsifal, den Bühnenweihfestspiel von Richard Wagner, haben wir gehört mit dem Orchester der Bayreuther Festspiele, geleitet von Pierre Boulez. Und nun kommt Johann Friedrich Fasch aus seinem Konzert für zwei Hörner, zwei Oboen, Streicher und Basso Continuo. Hören wir den dritten Satz.
Yoko Ono, Music of the Mind. Die Einzelausstellung über eine Ikone, die als Künstlerin und Politaktivistin ihrer Zeit weit voraus war. Die Show zeigt nicht nur mehr als 200 Arbeiten aus 7 Jahrzehnten, Installationen und Performances, Filme, Musik und Fotografien. Sie agiert auch im Sinne Yoko Onos, die sagte, Künstler können die Welt verändern. Und eine schöpferische Idee ist mächtiger als ein Kunstwerk. Werden Sie ausstellungsaktiv. Nach Yoko Onos berühmten Anleitungen reichen Sie bei Painting to Shake Hands anderen Menschen die Hand machen Sie Ihren Schatten zum Teil einer Malerei. Binden Sie Ihre Friedenswünsche an einen Baum. Yoko Ono, Music of the Mind, im Gropiusbau. Radio 3, wie es euch gefällt.
13 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Das Bundeskabinett hat weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Laut einem neuen Beschluss soll die Regierung künftig alleine bestimmen können, welche Herkunftsländer von Asylbewerbern als sicher gelten. Sie würde das dann per einfacher Rechtsverordnung entscheiden, ohne dass wie bisher der Bundesrat einbezogen wird. Die Länderkammer hat zuletzt mehrfach verhindert, dass die Liste erweitert wird. Im Koalitionsvertrag haben sich SPD und Union schon darauf verständigt, dass zunächst Algerien, Indien, Marokko und Tunesien zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden. Menschen aus diesen Ländern haben schon jetzt kaum Chancen darauf, dass ihre Asylanträge anerkannt werden. Die Bundesregierung hat ein erstes milliardenschweres Steuerpaket beschlossen, mit dem sie die Wirtschaft entlasten will. Laut dem Finanzministerium geht es um eine Summe von fast 46 Milliarden Euro bis zum Jahr 2029. Finanzminister Klingbeil spricht von einem Wachstumsbooster. Hauptstadtkorrespondentin Dagmar Pepping.
Firmen sollen Steuererleichterungen erhalten, wenn sie investieren, beispielsweise neue Maschinen kaufen. Dann sind Superabschreibungen von bis zu 30% möglich. Die Regelung gilt für 3 Jahre, ab jetzt bis einschließlich 2027. Impulse für die schwächelnde Wirtschaft soll auch der zweite Teil des milliardenschweren Paketes bringen. Die Regierung will die Körperschaftssteuer schrittweise senken, und zwar ab dem Jahr 2028 von jetzt 15% auf nur noch 10% im Jahr 2032. Das soll den Unternehmen Planungssicherheit geben und den Standort Deutschland attraktiver machen. Bundestag und Bundesrat müssen dem Gesetzentwurf noch zustimmen.
Berliner Lehrkräfte leisten pro Jahr rund 2 Millionen unbezahlte Überstunden. Das geht aus einer Studie hervor, die die Universität Göttingen in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft GEW Berlin erstellt hat. Sie wurde heute offiziell vorgestellt. Demnach machen fast 2/3 der Lehrkräfte unbezahlte Überstunden. 30% der Vollzeitkräfte arbeiten regelmäßig mehr als 48 Stunden pro Woche. Das sei nach dem Arbeitszeitgesetz nicht erlaubt, so die GEW. Ein neuer Bericht zeigt, dass judenfeindliche